Happy Shooting, Folge 232, Geräusche aus der Hose.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wisst ihr, das wird nochmal alle? Wenn ihr redet, und das soll dann auch in der Sendung sein, dann solltet ihr schon irgendwie so nah am Mikro sein. Also von da hinten was sagen. Da muss dann der Boris halt schnell herkommen. Mit
dem ich Mikro. Komm dann rum jeweils.
Das ist aber so.
Ja, ich
auch. Ja, der Boris ist doch
so. Dick bin ich nicht.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, du bist im Moment.
Also, dann fangen wir jetzt mal an.
Genau, lass uns mal anfangen hier.
Gut. Was denn?
Sind wir alleine hier?
Ich glaube schon.
Ja. Sonst keiner da.
Man hört auch nichts so.
Sind wir alleine hier? Geht doch.
Dass drei Leute so viel Lärm machen können.
Unglaublich, ja.
Das ist unglaublich. Ja, wir sind hier in Hannover, in der Stephanusstraße 11? Nee, 13? 23? Ist fast bei 11. Ist es nichts. Ja, in Stephanusstraße 23. Hier ist der Laden von Enjoy Your Camera. Und die sind natürlich wieder Sponsor dieser Sendung und diesmal eben ein bisschen mehr, weil wir hier einen Workshop halten. Und zwar den zweiten Spielzeugladen-Workshop. Und ich glaube, wir können es alle bestätigen.
Hm? Ja!
Die sind gut dressiert.
Es hält immer an der Tafel hoch, so Applaus.
Genau. Klappt ja auch. Hier ist also seit letztem Mal sogar noch mehr Zeug drin.
Ja, das ist wirklich zugestellt hier inzwischen.
Man muss aufpassen, dass man nicht von Stativköpfen erschlagen wird oder von Themen oder von, ach, was weiß ich, von Puppen. Ach ja, Kleiderpuppen, genau, so, um diese Bremen vorzuführen. Ist ja alles voll mit Kleiderpuppen. Ja.
Und was auch irgendwie ganz cool ist, wer hatte vorhin erzählt, dass die ganz enttäuscht waren, dass er keine Kamera dabei hatte. Warst du das? Zum Ausprobieren? Du hast das erzählt. Erzähl mal, du warst hier mal und wolltest was kaufen.
Ja, wollte was
Wer
kaufen.
Wer bist du denn überhaupt?
Ich bin Christian. Und wollte was kaufen und da waren die dann, also ging um eine Softbox. Und die Frage war dann halt, ob ich meine Kamera mit habe. Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht mit. Und die so, ja, immer mitbringen, weil immer alles ausprobieren bei uns. Das ist der Spielzeugladen halt.
Ja, ganz genau. Gut. Also das passt irgendwie ganz gut zu uns, weil wir spielen ja auch gerne rum mit Equipment. Und wenn man hier was kaufen will, dann kann man hier auch mal auspacken, anfassen und gucken, ob man es so auch gebrauchen kann.
Ganz genau. Ja, Themen. Wir haben es mal wieder eine Workshop-Folge, das heißt, wir haben es nicht so straff durchstrukturiert wie sonst. Sonst ist es ja generalstabsmäßig.
Ja. Die Sendungen sind ja Monate im Voraus schon geplant.
Genau. Heute machen wir das wie auf allen Workshops. Wir gehen vorher mal kurz rum und fragen jeden, ob er eine Frage hat und ein paar kommen dann auch. Wir haben auch ein paar Fragen der Teilnehmer hier.
Glücklicherweise kannst du deine Handschrift lesen.
Das hier ist noch einfach zu lesen, oder? Lies doch mal vor, irgendwo so.
Ja, ist okay. Akkus habe ich gelesen.
Akkus hast du gelesen? Da steht nicht Akkus, tut mir leid. So. Ich weiß auch nicht, was du da gelesen hast. Also die Fragen sind entlang der Themen, die wir hier auf dem Workshop haben. Wir haben unter anderem heute so ein bisschen uns mit dem Thema Porträtfotografie und Mensch und Licht beschäftigt. Das ist so schön. Die Leute freuen sich immer auf den Workshops, wenn sie dann mal plötzlich auch vor der Kamera stehen müssen. Da waren viele begeisterte Gesichter. Aber letztendlich bringt es natürlich was als Fotograf, wenn man auch mal die Kamera von der anderen Seite sieht. Und dann weiß man, wie sich derjenige fühlt vor der Kamera. Und das ist. Da geht man vielleicht auch mal ein bisschen sanfter mit dem entsprechenden Menschen um in Zukunft.
Ja, vor allem kommunikativer. Also, was ja vielleicht. Wer hat sich alleine gefühlt vor der Kamera? Wer wusste nicht so genau, was er tun sollte?
Aber schon so, die eine oder andere so.
Du zum Beispiel. Wie kommt man sich so. Oder wie ist es eigentlich am Anfang abgelaufen? Erzähl mal deinen Namen, wer du bist.
Ja, ich bin Danja. Ich denke, anfänglich ist bei jedem so abgelaufen, dass er vor der Kamera stand und nicht wusste, wohin gucken, gerade stehen, nicht gerade stehen, hochgucken, runtergucken und dass wir alle nicht darin geübt sind, Anweisungen in der richtigen Form zu geben.
Ja, also das eine ist eben die Anweisung überhaupt erstmal zu geben. dass man sich dessen bewusst wird, dass man das machen muss und überhaupt eine Routine entwickelt, wie man es macht. Aber es ist natürlich, wenn man selber mal das Model dann gespielt hat, auch klar, warum das so wichtig ist. Weil es ist natürlich klar, wenn dir der Fotograf sagt, ja, schau mal dahin oder stell dich mal so hin und dann macht das da am anderen Ende dann Klick und Klick und dann passiert 3 Sekunden lang nichts oder 5 Sekunden lang nichts. Das ist fürs Model, sind das 5 Minuten gefühlt. Und dann weiß man eigentlich gar nicht, darf ich mich jetzt schon wieder bewegen, darf ich zwinkern, darf ich atmen oder darf ich gucken? Und das ist halt schwierig. Und ja, habt ihr das dann mal ausprobiert, mehr zu reden? So, wer war Fotograf und hat mal wirklich versucht, Anweisungen zu geben?
Renn mal hin.
Ich renn mal hin. Sag kurz, wer du bist.
Hallo, ich bin Michael.
Ja, und wie ist deine Erfahrung gewesen? Hast du es vorher schon mal gemacht?
Nee, vorher noch nicht gemacht, aber mir ist aufgefallen, dass wenn man selber redet, wenn man das Model so ein bisschen anweist, dass da einfach mehr kommt. Und je mehr man dann sagt, desto angenehmer wird das Shooting dann auch. Mhm. Das war die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Also wir standen auf der Straße und ich habe zu meinem Model gesagt, spring doch einfach mal. Und dann hat er es gemacht, aber eigentlich viel zu wenig. Ich sage, spring, spring, spring. Dann wurde das immer besser. Ne?
Mhm. Ja, du hast einfach eine Verbindung dann aufgebaut.
Genau.
Ne? Genau. Ja, Model fühlt sich einfach besser, weil es jetzt mal für einen Augenblick aufhören kann, nachzudenken, sondern es muss halt einfach blind Anweisungen befolgen.
Ich habe eine Lieblingsanweisung.
Ja, erzähl mal.
Find ich immer ganz super, wenn man dem Model sagt, schau doch mal ganz natürlich.
Ja.
Weil was passiert? Derjenige ist vor der Kamera, hat nicht die Erfahrung als Model und dann soll er auf einmal plötzlich auch noch so gucken, als ob keine Kamera da wäre und das geht nicht. Das ist extrem, das bewirkt in der Regel das Gegenteil. Die Leute werden unnatürlicher, frieren ein, haben so diesen Fotoblick, diesen leicht gezwungenen, leicht steifen Blick. Und da gibt es einen Trick. Der Trick ist, bring dein Model mal so ein bisschen aus dem Konzept. Sag mal was ganz Blödes oder mach mal eine Bemerkung, die die Leute nicht erwarten in dem Moment. Und dann kommt oder fordere was vom Model, was gar nicht möglich ist. Zum Beispiel, kannst du mal kurz 3 Meter hochspringen oder was weiß ich, irgendwas ganz Bescheuertes und dann kommt so eine, hör, was, wie? Und irgendwann kommt dann so eine Erleichterung, wenn derjenige dann merkt, haha, war ja ein Witz. Und in dem Moment werden die ganz, ganz plötzlich sie selbst. Und das aber auch nur so zwischen den Shoots quasi so ein paar Sekunden lang. Das ist der Moment, wo du draufhalten musst. Das ist der Moment, wo du auslösen musst. Das sind die Bilder, die hinterher wahrscheinlich gut funktionieren. Also wo die Leute dann wirklich sie selber sind. Mhm. Also es sind eigentlich die Momente zwischen dem Fotografieren, wo die Dinge passieren. Kannst auch fotografieren, aufhören und wenn dann das Model denkt, jetzt ist rum, gleich nochmal weiterschießen. Also nachhaken, das funktioniert auch manchmal ganz gut.
Mhm. Also das Einzige, was nicht so gut funktioniert, ich weiß, einige machen das aber ganz erfolgreich, aber das ist dann echt Übungssache, mit dem Model sich unterhalten. Also dass du Antworten forderst. Das kann ja auch entspannt sein, wenn man eine Unterhaltung führt und ich rede dann mit dir und du antwortest dann und zwischendurch mache ich meine Fotos, dann habe ich zwar eine relativ lockere Stimmung, aber ich habe eigentlich immer irgendeine Grimasse von dir, während du sprichst.
Das Sprechen auf Bildern, also Sprechen, während man fotografiert wird, das macht komische Gesichter.
Ja, also das kann ich nicht empfehlen.
Bei Essen ist es noch schlimmer.
Bei Essen gehört eigentlich ein Fotoverbot hin. Also das kann man sagen. Also beim Essen, auch so wenn ihr auf Feiern seid, Abi-Feier, Hochzeitsfeier, irgendwie so etwas, am Esstisch wird nicht fotografiert. Da könnt ihr vielleicht einen Überblick, so ein Foto reinmachen, so wie die Tafel aussieht, alle sitzen da, alles ist
aber
schön.
Schwiegermutter ja. mit der Gabel im Mund,
geht
wie sie gerade das Hühnchen in die Wange schiebt. So,
das ist, also das geht aus mehreren Gründen nicht. Mal zum einen wollen die ihre Ruhe haben, die wollen sich auch unterhalten, die wollen in Ruhe essen und nicht vom Fotografen gestört werden. Und zum zweiten sieht es einfach immer scheiße aus.
Es sei denn, man will so ein Bild, so aus Spaß, so ein super Spaßfaktor, aber dann muss man sich auch die richtigen Leute aussuchen, die es mitmachen.
Ganz genau.
Mhm. Gut, wir haben ein paar haben wir heute keine. Wir haben ja festgestellt, es gibt verschiedene Workshops, da geht's richtig ab. Da ist irgendwie alles am Twittern rund um die Uhr. Und hier ist so, ja, so ein paar sind auf Twitter, ein paar auch nicht. Und irgendwie, ich glaube, es ist noch kein einziger Tweet aus den Kreisen der Teilnehmer irgendwie rausgegangen, oder? Doch, doch, schon so, 1, 2. Habt ihr auch das richtige Hashtag dran gemacht?
Doch.
Das war HS Spielzeugladen 2. Gut.
Nachdem sie jetzt aufgefordert wurden.
Wir haben es ja vorhin gesagt, twittert doch Leute. Das ist doch Werbung für uns. Das ist doch wichtig.
Ganz genau.
Das weiß doch keiner, dass wir so was Tolles machen hier.
Ja, schreiben üben wir auch noch bei Twitter.
Ja, also Themen Mensch und Licht. Und dann sind wir natürlich auch irgendwann in die Strobist-Ecke gekommen. Das ist auch Teil hier, weil hier wird ja auch so einiges an Strobist-Zubehör angeboten. Und das kann man hier mal ausprobieren. Und da sind jetzt auch so ein paar Fragen dazu gekommen. Also beziehungsweise so durch die Bank weg Fragen. Aber die eine von, wo ist Robert? Hier. Robert, du hast eine.
Ich komme rum.
Geh nochmal rum. Robert.
Am Stativwald vorbei, an den Blitzfeen.
So, hallo, ich bin der Robert und ja, wir haben uns heute mit dem Thema Strobus auseinandergesetzt und mich quält da schon seit längerem die Frage, und zwar, wo ist der Unterschied zwischen einem Schirm, jetzt hier in dem speziellen Fall Durchlichtschirm, oder einer Softbox, weil die sich preislich doch extrem unterscheiden voneinander, aber wo liegt da der Vorteil einer Softbox oder eben auch nicht? Das ist so meine Frage.
Wir haben ja heute...
Schirm kannst du verwenden, wenn es regnet.
Ja, das stimmt. Bei Regen kannst du den Schirm auch noch zweckentfremden. Man kann übrigens tatsächlich einen weißen Regenschirm nehmen und den auch als Durchlichtschirm benutzen. Das funktioniert auch, wenn er nicht zu dick ist. Wir haben heute angefangen, mal so ganz kurz diese Strobist-Luft zu schnuppern. Ne? Wir haben heute mal ein bisschen Kontrolle übers Licht gekriegt. Wir waren heute draußen, haben Porträtfotos gemacht, ganz normal mit Umgebungslicht. Dann haben wir hier drinnen mal gelernt, ganz bewusst unterzubelichten, bis das Umgebungslicht keine Rolle mehr spielt und dann eben das Blitzlicht wieder einzusetzen. Dabei hatten wir heute nur den harten Blitzkopf. Lichtformer kriegen wir morgen. Trotzdem zu der Frage, beides sind Lichtformer. Beide erfüllen den gleichen Zweck, nämlich die Leuchtfläche zu vergrößern. Der Blitzkopf ist relativ klein, eine relativ punktuelle Leuchtquelle eigentlich. Die macht sehr harte Schatten, sehr hartes Licht, aber auch sehr effektvolles Licht. Wenn du das aber nicht willst, wenn du jetzt also weiche Schatten haben willst, wenn du weiches Licht haben möchtest, dann kannst du beide Lichtformer einsetzen. Der Unterschied ist jetzt folgender. Der Schirm ist günstig, einfach zu transportieren, schnell aufgebaut, aber wenn du ihn als Durchlichtschirm benutzt, dann geht eben ein Teil des Lichtes nach vorne raus, und zwar als sehr große Leuchtquelle, du hast schöne weiche Schatten, aber ein Teil des Lichtes wird von dem Schirm auch reflektiert. Das kannst du nicht verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt in deine Richtung blitze, dann geht eben ein Teil des Lichtes nach vorne und ein Teil des Lichtes nach hinten. Wenn du jetzt draußen bist, ist das vom Ergebnis her kein großer Haken, außer dass die Lichtleistung verloren geht. Wenn du aber hier drinnen, hier bei Enjoy Your Camera bist, hier haben wir überall weiße Wände. Wenn du hinten in der kleinen Nische bist, in der wir vorhin das Setup aufgebaut haben und du arbeitest da mit einem Schirm, können wir morgen gerne mal ausprobieren, dann wirst du nicht nur dein Model beleuchten, sondern du wirst auch den ganzen Raum mit ausleuchten, weil du natürlich Reflexion nach hinten hast, das knallt an die weiße Wand, das knallt an die gegenüberliegende weiße Wand und so wirst du eben eigentlich alles hell machen. Natürlich geht das Hauptlicht auf dein Model, aber der Rest wird eben auch hell. Die Softbox, die ist hinten komplett dicht. Das heißt, da kommt nur Licht vorne raus. Sie ist innen drin auch nochmal verspiegelt, also reflektiert extrem stark. Und da geht also das Licht, was von dem Diffusor vorne wieder zurückgeworfen wird in die Softbox, wird von der Softbox auch wieder rausgeworfen, also du hast einen höheren Output. Und du hast eben dieses Streulicht nach hinten nicht. Kannst also wesentlich gezielter damit arbeiten. Das erkaufst du dir mit mehr Geld, weil Softboxen sind in der Regel erstmal teurer und mit einem komplizierteren Aufbau, weil die meisten Softboxen sind kompliziert aufzubauen. Ich habe welche dabei, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißen, von Westcott. Die lassen sich aufhalten wie ein Schirm. Zeige ich euch morgen mal, wo Vor- und Nachteile dabei sind. Sind nämlich relativ schnell aufgebaut, ganz komfortabel zu transportieren, aber der Blitz steckt dann in der Softbox und wenn man dann die Leistung ändern will, muss man die Softbox wieder aufmachen. Das ist dann der Haken da drin. Soweit?
Soweit reicht mir das erstmal, ja, danke.
Alles klar. Sodele, ich laufe wieder zurück an dem tiefen, dunklen Stativwald vorbei.
So. Das ist wirklich ein Wald.
Ja, es ist wirklich ein Wald, das ist echt klasse.
Wir sollen mal ein Bild von machen. So 10 Stative und Zeug und auch kleine nach unten, also ein Bäumchen, Bäume und so. Daneben ist die, der Sumpf der Stativköpfe, ne? Die da so.
Man hört sie auch, wenn man ganz genau hört.
Wie machen die?
Gork, gork. Nee, die machen so.
Also, okay. Klasse. Michael hatte eine Frage, was die mit den Augen zu tun hat. Nee, der hat auch eine Frage. Moni, übrigens, sag doch mal kurz Hallo. Ne?
Ja, hallo, hier ist die Moni und ich habe eben schon gehört, ich bin für die peinlichen Dinge in diesem Podcast heute zuständig.
Du bist für die peinlichen Dinge zuständig, wie wir gerade gemerkt haben, weil es gibt mehrere Augenfragen. Ja, gehen wir erstmal kurz zu Michael.
Ja, gerne.
Wir fragen ihn mal, was er für eine Frage hat.
Ich laufe mich heute hungrig, indem ich hier durch unsere Teilnehmer laufe. So, dich hatten wir gerade schon mal. Frag doch mal.
Genau, hallo. Ja, es geht mir darum, wir haben ja heute einiges an Porträtaufnahmen gemacht und das Thema Porträt behandelt. Die Frage ist, wie bekommt man diese schönen Glanzlichter auf die Augen von den Models? Mhm. Möglicherweise auch ohne Blitz.
Ja. Und bei schlechtem Wetter. Und bei schlechtem Wetter. Und bei absoluter Dunkelheit. Und wenn das Model gar keine Augen hat.
Oh, Entschuldigung.
Wir nehmen jetzt eine Sache auf, Chris, danach nehmen wir eine andere Sache auf. Das Solange du deine Füße unter diesem Tisch hast.
Entschuldigung, ich will auch was aufnehmen dürfen.
Hast du denn die Frage verstanden?
Wie man die Glanzlichter in das Auge des Models bringt.
Auch ohne Blitz?
Auch ohne Blitz.
Bei schlechtem Wetter?
Bei schlechtem Wetter.
Was sagst du denn dazu?
Wenn man sie zum Weinen bringt, dann werden die Augen ganz feucht und dann glänzt es so richtig schön.
Super. Also erstmal ein Ohr für Fresse.
Ja.
Nein, also es gibt da bestimmt richtig.
Zwiebeln helfen.
Zwiebeln helfen auch, genau.
Nee, du kannst natürlich, also das Thema ist, wenn du was Glänzendes haben willst, diese Reflexion in den Augen, dann brauchst du irgendwas Helles, was sich darin reflektiert. Klar, oder? Dieser Glanzpunkt, der muss ja nicht unbedingt von einer punktförmigen Lichtquelle kommen, weil das Auge ist ja gebogen, also wird alles, was da rein reflektiert wird, eh viel kleiner wieder zurückkommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen was Flächiges hat, zum Beispiel, was war jetzt das für ein Geräusch?
Ja. Egal. Kam aus meiner Hose.
Kommen Geräusche aus Boris' Hose, das finde ich super, das finde ich ganz toll. Wo war ich denn jetzt? Boris hatte zu Mittag die Bohnensuppe. Egal. Nee, so hat das Geräusch nicht geklungen.
Ich habe ein iPhone in der Hose, um das mal klarzustellen.
Du hast ein iPhone in der Hose. Okay, alles klar. Nur eins?
Ja.
Moment, zurück zum Thema. Die Leute wollen ja auch was lernen, ne?
Genau.
Ich kann nicht mehr. Was da zurückreflektiert wird, das ist natürlich. Das ist natürlich alles, was hell ist. Das heißt, wenn ich mich vor eine weiße Wand stelle zum Beispiel, oder ich Model vor eine weiße Wand stelle, das heißt, ich als Fotograf diese weiße Wand im Rücken habe, dann wird sich die beim Model im Auge wieder spiegeln. Die lachen jetzt alle. Die.
Ja, ich verstehe gar nicht, warum.
Nee, ich auch nicht. Das ist nicht wirklich lustig.
Weiße Wand.
Diese Geräusche sind nicht wirklich lustig,
Nein, Boris. Überhaupt nicht.
Nee.
Ich prangere das auch an.
Ja, ich merke es. Ja, eine weiße Wand oder überhaupt irgendwas Helles. Ein Reflektor könnte da funktionieren. Da gibt es zum Beispiel diese Faltreflektoren. Wenn man da so die silberne Seite davon zum Beispiel nimmt, damit kriegt man eine recht gute Reflektion hin, die sich dann im Auge auch entsprechend spiegelt. Und dazu braucht man keinen Blitz, da kann man einfach das Umgebungslicht damit einfangen. So würde ich das angehen.
Mhm.
Hast du noch was?
Das ist auch, was mir jetzt einfallen würde, ja.
Also ohne Blitz ist das so
weißes Blatt Papier in die richtige Position halten oder einen großen Reflektor. Es kann auch die weiße Seite von einem Reflektor sein.
Es kann auch
auf Distanz einfach so hinhalten, dass es sich halt reflektiert im Auge.
Es kann auch einfach ein weißes iPhone sein auf hell.
Wenn es nicht in der Hose steckt.
Wenn es nicht in der Hose steckt und Geräusche macht, ja genau. Dann, nee, aber das funktioniert auch. Also ja, ist vielleicht draußen ein bisschen schwierig, wenn es zu hell ist, aber so im Innenraum, wenn das Licht nicht so stark ist und du schießt mit einer bisschen höheren ISO, dann kannst du das auch so quasi neben die Kamera halten und damit so ein bisschen, also es funktioniert auch so als Not-Light-Panel. iPad funktioniert übrigens auch ganz gut. Oder ein HP Touchpad oder ein Samsung Galaxy oder ein, was gibt's noch alles? Egal, ich will ja niemanden bevorzugen, ne? Hat ja jeder irgend so ein Tablet.
Ja, heute. Oder ein weißes Blatt Papier zum Beispiel, was sich so anbietet.
Aber wenn es selber leuchtet, dann hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Power.
Ja.
Gut. Ja, also so würde ich es tun. Und wenn sie dann nicht kräftig genug sind, diese Glanzlichter, manchmal kriegt man das hinterher auch noch so in der Nachbearbeitung ein bisschen heller gemacht mit so einem Pinsel in der Bildbearbeitung deiner Wahl.
Bisschen rausarbeiten.
Bisschen rausarbeiten nennt man das. Genau. Hier kommen überall irgendwelche Geräusche aus irgendwelchen Taschen. Das ist jetzt aber nicht Boris Hose. Das ist... Oder kommt das von draußen? Egal.
Ich höre eine Gitarre.
Ich habe auch eine Gitarre gehört. Was haben wir denn noch? Moni. Moni zum Thema, ich habe die Augen schön.
Ja, ich ja nicht, aber ich habe mitbekommen, dass Boris den Gruppen reihenweise erzählt hat, wie man die Augen auf dem Porträt wunderbar groß bekommt. Und weil ich hier der Depp vom Dienst bin, habe ich natürlich vergessen, wie das ging. Also Boris, erzähl doch nochmal.
Ja, da gibt es auch was von Ratiofarm. Das macht die Augen schön groß. Ja, da gibt's ein paar ganz einfache Tricks. Das ist natürlich jetzt im Audio-Podcast relativ schwer zu zeigen, deswegen versuche ich es zu erklären. Wenn das zu lang wird, dann müsst ihr die Hand heben. Also, nächstes Thema.
Das hätte man jetzt sehen sollen, wie quasi der komplette Workshop geschlossen, jeder die Hand, alle gleichzeitig die Hand gehoben haben. Das war gut. Ja, Entschuldigung, das war die Vorlage, war einfach zu gut.
Ja, nächstes Thema. Nee. Okay, also.
Stellt einen Dreiteiler.
Genau, also erster Teil ist einfach, wenn ihr in das Gesicht eures Gegenübers schaut, können wir hier alle mal machen, das kann jetzt natürlich keiner sehen, aber ich habe es ja heute auch schon mal gemacht. Wenn ihr also in das Gesicht eures Gegenübers schaut, dann seht ihr natürlich die Augen des Models in diesem Fall. Und wenn es euch gerade anschaut, dann ist es normalerweise bei normalen Augen eben so, dass die Iris oben vom Augenlid angeschnitten wird und unten eben vom unteren Augenlid abgeschnitten oder angeschnitten wird. Das macht das Auge visuell etwas kleiner. Das kann man jetzt, oder zwei Dinge kann man mit einem einfachen Trick erreichen, und zwar, wenn das Model das Kinn etwas nach unten nimmt, also das Gesicht etwas nach unten kippt und dabei eben weiter nach gerade schaut, also die Pupille und die Iris wandern halt etwas nach oben im Auge, dann erreicht man zwei Dinge, nämlich zum einen, wenn man etwas von unten schaut, geht das obere Augenlid weiter nach oben, versperrt das Auge nicht mehr. Das heißt, das Auge wird physikalisch größer. Und das zweite ist, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo die Iris unten herum am Auge komplett zu sehen ist. Und man kriegt vielleicht sogar einen Punkt, wo das Weiße vom Auge ganz knapp unterhalb der Iris entlang läuft. Und jetzt ist die Iris nur noch oben angeschnitten, aber unten nicht mehr. Wir haben also nur noch einen Schnitt, aber wir sehen halt, das ist auch ein Stück weit eine optische Täuschung natürlich und ein Stück weit auch tatsächlich so, wir sehen einfach mehr von der Iris. Wir sehen die komplette Rundung. Und das macht das Auge visuell größer. Und damit kann man natürlich spielen. Das geht natürlich mit dem einen Augentyp ein bisschen besser als mit dem anderen. Wenn die Augen halt sehr tief sitzen, dann wird es halt schwierig, weil wenn das Model dann sehr stark quasi nach oben schaut, dann könnte es schon wieder sein, dass die Augenbrauen das Auge von oben anschneiden. Da muss man ein bisschen spielen, wie weit man da gehen kann. Aber bei den meisten hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert heute. Also haben, glaube ich, alle mal ausprobiert und doch einen kleinen Aha-Effekt gekriegt. So macht man große Augen. Da macht ihr Augen, wa?
Wie ist das jetzt? Also du sagst, dann machen wir den Kopf so ein bisschen runter, dann müssen die Augen ein bisschen hochschauen. Aber was passiert denn mit dem Kinn, wenn man den Kopf ein bisschen runter macht? Weil dann wird ja das Kinn plötzlich doppelt.
Nö, nicht bei jedem. Also
ja, bei mir schon, okay.
Ja.
Also das ist ein echtes Problem.
Das ist ein Problem.
Du fotografierst und dann hast du denjenigen vor dir und der sagt, nee, Moment, so viele Kinder will ich nicht auf dem Foto sehen. Richtig. Was kann man denn da tun?
Und dann
die Zusatzfrage, wie kann man es mit den Augen vereinbaren?
Ja, da gibt es einen tollen Filter von Photoshop. Nein, du kannst einfach deinem Model sagen, dass es sich nach vorne beugen soll. Also in dem Moment, wo der ganze Oberkörper sich nach vorne beugt, streckt es natürlich auch das Kinn. Und das lässt sich durchaus mit der nickenden Kopfbewegung vereinbaren. Das heißt, wenn ich mich zurücklehne und nehme den Kopf runter, dann wird es mit dem Kinn irgendwie ein bisschen eng. Wenn ich aber unten bleibe und ich strecke mich, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo das Kinn wieder weg ist. Das funktioniert natürlich jetzt nicht, wenn ich eine Ganzkörperaufnahme mache, weil das sieht ein bisschen scheiße aus. Aber wenn wir jetzt von einem Kopfporträt oder Kopf-Schulter-Porträt reden, ist das kein Problem.
Ich versuche mir das gerade so vorzustellen. Also du willst den Leuten quasi nach vorne beugen und dann den Kopf strecken für die Augen noch ein bisschen runter und irgendwann fallen die dann so vorne über.
Dann musst du vorher abdrücken. Und hinterher auch nochmal.
Oder eine lustige Aufnahme draus machen.
Ja. Nee, also das...
Aber beim Fallen werden die Augen
groß. Beim Fallen werden die Augen groß, ja. Die andere Möglichkeit ist, dass du natürlich einen extremeren Standpunkt einnimmst. Das heißt, du steigst höher. Wir hatten auch eine Teilnehmerin, wer war das, hatte von oben fotografiert. Das war eine von euch. Genau, erklärt mal kurz, was ihr gemacht habt, denn das war eine super Idee. Wer hatte fotografiert? Genau, sag kurz, wer du bist.
Hallo, ich bin die Conny. Und ich bin für ein Porträt auf ein Fass geklettert und habe die Melanie von oben fotografiert, was den Effekt hatte, dass ich den Fußboden als Hintergrund nehmen konnte und dadurch ein schönes Bild machen konnte. Und die Perspektive hat sich auch geändert.
Genau. Und das war recht effektvoll, weil erstens kann man nämlich einen unruhigen Hintergrund einfach ausblenden, indem man ihn schlicht nicht benutzt, sondern man nimmt den mehr oder weniger aufgeräumten Fußboden, wenn man von oben fotografiert. Und der andere Nebeneffekt ist eben, dass das Model dann eben auch nach oben schaut. Und das im Zweifel sogar sehr extrem. Da ist also jegliches Doppelkinn überhaupt kein Problem mehr. Und in diesem Fall habt ihr natürlich genauso den gleichen Spielraum zu sagen, guck mal nicht ganz so stark nach oben. Also sprich, nimm den Kopf wieder ein bisschen runter, schau aber mit den Pupillen, also mit den Augen nach oben, aber nicht mit dem ganzen Gesicht. Und dann hast du den gleichen Effekt wieder. Große Augen, kein Kinn. Und noch einen aufgeräumten Hintergrund.
Kein Kinn.
Ja, kein doppeltes Kinn.
Das wäre auch nicht schlecht.
Kein Kinn, das fällt einfach ab.
Chin Removal Plugin. Bei
anderen Möglichkeiten Hintergrund.
Moment, nimm mal das Ding hier, dann sprich da mal rein. Ne?
Also mir fällt dabei ein, dass wir noch drei andere Möglichkeiten hatten, elegant mit dem Hintergrund umzugehen. Also das eine war natürlich das Übliche, reißt die Blende auf, weil dann wird der Hintergrund unschärfer und dadurch auch ruhiger. Dann hatten wir einen, der es ganz pfiffig gemacht hat. Du, was ist, glaube ich, du hast einfach gar keinen Hintergrund mehr reingetan. Also so nah ans Model ran, dass quasi der Hintergrund komplett rausgekroppt wurde. Ist auch ganz schön, weil dann diese Anschnitte da sind, die einfach auch so das ein bisschen spannender machen von der Optik her. Und wir hatten Hintergründe, die mit dem Model quasi gesprochen haben, in Anführungszeichen. Wer war das? Kai war das, genau, hat ein Graffiti als Hintergrund genommen. Und das, die Figur auf dem Graffiti hat quasi aufs Model gezeigt. Und da war der Hintergrund zwar unruhig, aber hat trotzdem so ein...
Hat eine Geschichte erzählt
mit dem Model zusammen. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Art und Weise, damit umzugehen.
Super. Jo, dann haben wir ja heute uns auch noch so ein bisschen mit dem Thema Graukarten beschäftigt. Hatten wir schon mal hier in der Sendung. Und da hatten wir auch so ein bisschen angekündigt, dass da mal irgendwann vielleicht noch eine Überraschung kommt. Die ist jetzt endlich da.
Juhu!
Und zwar haben wir hier für alle Workshop-Teilnehmer, und das wird sich die nächsten mehreren Workshops wahrscheinlich so durchziehen, ein paar richtig geile Graukarten von Enjoy Your Camera für die Teilnehmer geschenkt bekommen. Das sind jetzt nicht nur irgendwie so gedruckte Graukarten, sondern das sind bemalte Graukarten. Also es gibt den Unterschied zwischen... man druckt was Graues, aber das ist dann nicht wirklich neutral. Und die hier, da wird wirklich eine Farbe angemischt, die so lange hin und her gemischt wird, bis die genau den richtigen Ton hat, genau die richtige Reflektivität hat. Und dann werden diese Pappkarten, die ganz stabil sind, quasi dann so mit dieser Farbe angemalt. Und da haben wir heute uns ein bisschen mit beschäftigt und die eben eingesetzt, um nicht nur Weiß, White Balance, also den Weißabgleich zu machen, wie man es ja eigentlich kennt, sondern eben auch Belichtung in schwierigen Situationen mal so ein bisschen auszutesten. Und das funktioniert ganz simpel über der Graukarte, eine Spotmessung. Und dann kann es eigentlich relativ egal sein, ob das Subjekt ein weißes oder ein schwarzes Jäckchen anhat, sondern die Belichtung wird einfach passen.
Ja, der Witz ist, dass man, also der Belichtungsmesser, das haben wir schon ein paar Mal erklärt, der lässt sich schnell irritieren, weil der Belichtungsmesser versucht, alles auf ein neutrales Grau zu belichten. Und wenn ich jetzt eine schwarze Jacke anmesse, dann versucht sie, dieses Schwarz ins Grau zu ziehen. Das heißt, sie wird viel zu lange belichten und die schwarze Jacke ist grau. Wenn ich eine weiße Wand anmesse, wird sie versuchen, die ins Grau zu ziehen. Das heißt, sie wird viel zu kurz belichten, damit sie grau wird. So rum ist richtig, wird viel zu kurz, wird es grau. Wenn wir natürlich jetzt nicht mit einem Zonensystem anfangen wollen und lange hin und her schieben wollen, sondern wir halten einfach eine neutral graue Karte hin, die genau dem Messwert des Belichtungsmessers entspricht, dann geben wir dem Belichtungsmesser genau das, was er erwartet, in dem Licht, was wir gerade vorfinden, eichen die Kamera darauf, am besten im manuellen Modus, dann brauchen wir nämlich nicht lange irgendwas rumspeichern. Und dann haben wir, solange wir uns im selben Licht aufhalten, immer eine korrekte Belichtung.
Ja, und das ist eine ganz, ganz simple Geschichte. Und diese Graukarten sind von der Größe her so, dass man die auch noch mit in die Kameratasche reinkriegt. Also die sind nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das sind ja so, es gibt auch diese Scheckkarten großen, die sind zwar toll, weil man sich die schön um den Hals hängen kann, aber die sind nicht groß genug, um da wirklich sauber drauf einzumessen. Also dann, und außerdem sind die aus so einem Plastik und damit
weiß nicht, wie neutral sie sind für einen Weißabgleich.
Ja, und wie lange. Also man muss auch hier aufpassen.
Irgendwann altern die.
Ja.
Irgendwann verlieren die so ein bisschen, die bleichen aus. Alles, was man mit UV-Licht bombardiert, wird irgendwann mal ausbleichen. Und auch so, auch diese Graukarten sind davor nicht gefeit.
Richtig. Und immer aufpassen beim Anfassen, also immer möglichst nur am Rand berühren, dass man nicht mit den fettigen Fingern drauf toucht, weil wenn sie anfangen zu glänzen, ist der Effekt dann auch irgendwann mal weg.
Ja. Und die haben wir heute ausgeteilt und es gab so ein paar Aha-Effekte. So ein paar, ach, tatsächlich funktioniert ja. Fand ich gut. Was kam denn noch? Es kam noch irgendwas, ja gut, bei Strobis hat man natürlich auch mit Batterien zu tun und allgemein bei den heutigen Digitalkameras haben wir ja, können wir ohne Batterien gar nichts mehr tun. Und da gab es jetzt noch eine Frage zum Thema Akkus.
Vom Kai. Hallo. Also mich interessiert Folgendes, nach dem Motto sei bereit, halte ich immer sehr viel Akkus vorrätig und die Originalakkus sind ja recht teuer und bei eBay gibt es ja diverse Angebote aus dem asiatischen Raum und meine Frage ist einfach, wie kann man denen trauen und spricht was dagegen, billige, günstige Akkus zu kaufen und sich damit vollends einzudecken?
Gute Frage.
Monika.
Was?
Ich kann halt nur einen Erfahrungswert weitergeben, aber ich habe für meine Nikon genau einen, für meine D200 einen Originalakku, alle anderen sind Drittanbieter-Akkus und ich habe es nicht durchgemessen, aber sie erscheinen mir mindestens so gut, also streckenweise besser. Und um das Ganze richtig peinlich zu machen, die sind zufällig von Enjoy Your Camera. habe.
Ja, so kann das gehen.
Ja, und ich habe mal vor einigen Zeiten, ich glaube auch irgendeinem Podcast, in genau dasselbe Horn geblasen, weil ich gesagt habe, ich gebe jetzt kein teures Geld für einen Original-Canon-Akku aus, sondern hole mir halt einen Nachbau. Und ich habe dann nicht den billigsten China-Kracher genommen, irgendwie für 2,50 plus Versand, sondern ich habe schon eine Marke genommen. Das in diesem Fall waren das welche von Ansmann, wo ich auch Ladegeräte von habe, die eigentlich ganz gut funktionieren. Dachte ich, gut, Marke kennst du, Akkus nimmst du, Akkus reingebaut und funktionierten wirklich gut. Also ohne Probleme, genauso schnell aufgeladen und haben eben auch lange gehalten. Ohne dass ich jetzt einen konkreten Vergleich damit gemacht habe, aber sie hielten lange durch. Jetzt habe ich die seit einer Weile, ich müsste jetzt auch selber nachrecherchieren, wann ich die gekauft habe. Und während dieser ganzen Zeit habe ich auch diesen Original-Akku gehabt. Ich wollte ja diese Ansmann-Akku, habe ich 2 Stück von genommen, als Ergänzung haben. Wenn ich mal ein Wochenende unterwegs bin, dass ich auch mal ein Wochenende ohne Ladegerät auskomme. Und das war alles super. Jetzt stelle ich aber so in den letzten 1-2 Monaten fest, dass der originale Akku deutlich länger hält als die Ansmann-Akkus. Also man merkt es pro Ladung. Mhm. Ne? Also ich stecke die wirklich rein und das ist jetzt nur ein Gefühl. Das ist nur ein Bauchgefühl und ich kann es ja nicht wirklich nachmessen, weil ich habe natürlich nicht jedes Mal dieselben Situationen, nicht dasselbe Licht, nicht dieselben Objektive drauf und so weiter. Aber mir ist es jetzt aufgefallen, weil ich ein paar Mal bei unserer Ranch Reitkurse fotografiert habe und da ist eigentlich das Vorgehen immer gleich. Ich habe immer das Tele drauf, ich habe immer den Bildstabi an und es ist eigentlich immer dieselbe Dauer, nämlich über so ein Wochenende immer diese 3 Sessions, dann vormittags und 3 nachmittags. Es ist immer dasselbe Programm eigentlich für mich als Fotograf, was da abgespult wird. Und da musste ich dann zum Schluss tatsächlich den Akku tauschen, den Ansmann-Akku. Und dann beim nächsten Kurs habe ich den Original-Akku mal reingeschnallt, gleich von Anfang an, einfach weil ich neugierig war, was passiert. Und da bin ich das ganze Wochenende mit durchgekommen. Und Temperaturen waren ungefähr gleich. Also es war jetzt nicht einmal Winter, einmal Sommer, sondern es war wirklich kurz hintereinander, 2 Wochenenden. Und der Unterschied war deutlich. Und das hat mir jetzt eigentlich doch gezeigt, dass das Bauchgefühl gestimmt hat, dass der Originale doch länger hält. Aber es gibt so viele verschiedene Akkus. Also das ist keine Pauschalaussage. Moni hat andere Erfahrungen jetzt. Ne?
Ja. Also mir hat mal jemand, das war auch mal irgendwo auf dem Workshop, ein Teilnehmer erzählt, der so ein bisschen in der Batteriebranche tätig war, dass es eh nur irgendwie 2, 3, 4 Fabriken gibt weltweit, die diese Lithium-Ionen-Akkus herstellen. Und also, dass die quasi alle aus denselben Fabriken kommen und dass man daher ganz beruhigt irgendwie Drittanbieter-Akkus nehmen könne. Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass es unterschiedliche Qualitätsstufen gibt und dass es da möglicherweise schon Unterschiede gibt. Ich habe mit meiner alten 5D, also mit der ersten 5D Mark I, bis auf den Akku, der mitgekommen ist mit der Kamera, auch nur Drittanbieter-Akkus gehabt und die haben lange und gut gehalten. Ich habe aber nie wirklich so den direkten Vergleich gemacht
Und für die 5D Mark II habe ich mir halt, als die neu war und ich brauchte dringend für diese Himalaya-Geschichte mehrere Akkus, da gab es noch keine Drittanbieter-Akkus, dann habe ich die Original-Akkus genommen und kann da auch keinen Vergleich liefern. Kann nur sagen, dass im Vergleich zu den vorherigen Akkus diese neueren Akkus sagenhaft auch bei extrem kalten Temperaturen und so weiter durchgehalten haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob da Drittanbieter-Akkus besser oder schlechter sind. Vielleicht machen wir das mal zum Thema für die Hörer. Schreibt uns doch mal in die Kommentare zu dieser Folge Happy Shooting. Welche ist das denn? Weiß das jemand zufällig? Welche Nummer wäre das?
232.
232 müsste das jetzt sein? Boah, das wissen die alle besser als wir. Das ist gut. Also schreibt es doch mal in die Folge 232 in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen habt mit Drittanbieter-Akkus und Original-Akkus und ob ihr vielleicht einen Vergleich habt. Und ja, das fände ich allerliebst, wenn wir da vielleicht mal ein paar Informationen sammeln könnten.
Jo. Ist auch immer interessant, weil wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Anbieter, die was verkaufen zu unterschiedlichen Preisen. Ah, die Folgenummer wurde nochmal bestätigt, sehr schön. Klasse.
Wie, hast du da jetzt gerade den Airplane-Modus ausgemacht?
Genau, also wir haben diesmal wieder aller Teilnehmer angewiesen, die Handys aus oder auf Flugzeugmodus zu schalten. Wenn es jetzt noch irgendwo tickern sollte, dann ist das irgendetwas, was außerhalb unseres Einflussbereiches liegt.
Ja.
Boris Hose. Zum Beispiel.
Zum Beispiel deine Hose, ja.
Ja.
Die tickert auch.
Mhm. Ja, ich glaube, so durch die Themen sind wir durch. Wir werden heute auch nicht so lang machen wie sonst, weil wir sind alle irgendwie müde und hungrig. Gab es noch eine Frage? Also jetzt noch spontan so?
Ja, dann. Eine Frage war, glaube ich, noch da. Ich komme einfach mal rum. Ja, ja. Ich muss mich doch noch hungrig laufen heute. Wer bist du?
Ich bin die Melanie.
Hallo Melanie.
Und ich wollte was zu den Drittanbieter-Akkus sagen. Ich hatte eine Panasonic Lumix G1 und da ist durch ein Systemsoftware-Update die Benutzung von Drittbieter-Akkus unterbunden worden. Das heißt, die Kamera funktioniert nicht mehr, funktioniert nur mit Original-Akkus.
Klasse. Es ist ja noch eine Stufe schlimmer wie Canon mit den neuen Kameras, wo auch ein Chip drin ist, der natürlich auch ganz tolle Vorteile hat, weil er dann anzeigt, wie oft er schon geladen wurde, wie alt er schon ist. Und nicht nur so ungefähr, wie voll er ist, sondern dann auf die Prozentzahl das genau anzeigen möchte. Ist natürlich alles ganz toll. Wäre mir persönlich alles scheißegal, solange der Akku hält. Aber damit unterbindet man natürlich die billigen Nachbauten. Aber ich glaube, für die 5D Mark II gibt es inzwischen auch Nachbauten, oder? Weißt du da was?
Meines Wissens gibt es welche, aber ich habe noch keinen getestet.
Okay.
Also ich kann nichts dazu sagen. Deshalb lass uns mal hier von den Hörern einfach mal Zeug sammeln. Ihr wisst das doch da draußen.
Also gerade bei diesen gechippten Akkus wird mich das persönlich auch interessieren, weil früher oder später werde ich eine neue Kamera kaufen und dann werde ich darüber stolpern. Und dann ist halt die Frage, ob man sich für 60 oder 80 Euro oder 120 oder wie viel auch immer so ein Akku kostet heutzutage. Oder ob man nicht was Günstigeres nimmt. Und dann weiß ich schon mal, welche ich nicht kaufe, weil wenn die Firmware das verbietet, das mag ich ja gar nicht. So, dann haben wir noch eine Frage von?
Von Bernhard. Und ich habe eine Frage zum Thema Strobist. Wie stelle ich die Blitzleistung in Abhängigkeit von meinem Abstand zum Motiv ein? Wie kann ich das in etwa abschätzen? Weil wenn ich jetzt eine relativ geringe Blitzleistung einstelle, dann erreiche ich teilweise Sachen, die 3 Meter weg sind, überhaupt nicht mehr. Da ist dann zappenduster.
Okay, auch eine gute Frage. Da könnte ich jetzt natürlich mit Mathematik antworten
oder
einen Dreiteiler machen. Also es gibt das Inverse Square Law für Licht, das heißt, dass das Licht mit doppelter Entfernung nur noch ein Viertel der Leistung bringt, weil es quadratisch ist. Da könntest du jetzt natürlich ausrechnen, wenn du jetzt einen gegebenen Abstand hast bei einer bestimmten Leitzahl, welche Blitzleistung du hast und wenn du jetzt 1 Meter weiter weg gehst, was musst du dann einstellen, damit da hinten noch dieselbe Leistung rankommt. Das ist für mich persönlich jetzt allerdings ungefähr so wie das Thema Schärfentiefe. Wenn ich jetzt also sage, wir hatten das Thema vorhin beim Porträt, welche Blende oder woher weiß ich jetzt, welche Blende ich einstellen muss, damit hier bei diesem Abstand beide Augen scharf sind, obwohl das Gesicht schräg zu mir steht. Da habe ich einigen Leuten auch gesagt, ja, da kannst du jetzt natürlich einen Schärfetiefe-Rechner bemühen, kannst jetzt ein Zentimetermaß nehmen und weil bei dieser Distanz wird es dann wirklich, das kommt dann irgendwann mal auf einen Zentimeter an, deinen exakten Abstand, also von der Kamera zum ersten Auge und zum zweiten Auge berechnen, beziehungsweise die Distanz der beiden Augen und deinen Abstand ins Verhältnis setzen und dann mal ausrechnen, welche Blende du brauchst. Du kannst natürlich in der Zeit auch einfach schon fertig sein mit Fotografieren, indem du einfach sagst, gut, ich mache jetzt halt mal eins bei Blende 2.8, ich mache eins bei 4, ich mache eins bei 5.6. Ja, das sind dann irgendwann Erfahrungswerte. Aber erstmal machst du halt diese drei Aufnahmen, vielleicht noch einmal Blende 8, dann guckst du dir auf dem Display an, da wird das schon relativ deutlich. Spätestens wenn du nach Hause kommst, hast du halt mehrere Aufnahmen, kannst dann vergleichen und in Zukunft weißt du es dann einfach. Das sind dann wirklich Erfahrungswerte und für mich ist das mehr ein kreatives Spiel und ein Rantasten durchaus und ein dadurch Lernen. Noch Schärfentiefe?
Blitzleistung.
Blitzleistung, genau, und da kommen wir nämlich jetzt hin. Bei der Blitzleistung mache ich es genauso. Du kannst gleich noch was ergänzen. Ich mache es da genauso. Das heißt, so wie ihr es heute gesehen habt, wir haben heute mal ein Setup aufgebaut, unterbelichtet, kein Licht, das erste Licht aufgestellt, die Blitzleistung von diesem ersten Licht eingestellt, sodass es gepasst hat. Wenn du jetzt in die Bedrouille kommst, dieses Licht näher ranstellen zu wollen oder weiter wegstellen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, weil du die Location änderst oder sowas, dann wirst du diese Blitzleistung natürlich anpassen müssen. Und das ist bei dir dann irgendwann im Blut, dass du diese Blitzleistung dann um eine Blendenstufe erhöhst, weil du den Abstand verdoppelt hast oder einen Meter weiter weggegangen bist oder diese Blitzleistung runternimmst, wenn du näher rangehst. Da ich digital arbeite, habe ich kein Problem damit, einen Testschuss zu machen, aufs Histogramm zu gucken und die Blitzleistung anzupassen. Und wie ich es vorhin gesehen hatte, ich hatte den ersten Blitz aufgebaut und hatte mal so ein Achtel eingestellt bei der Distanz. Wir haben das erste Foto gemacht, es hat gepasst. Das ist einfach, das sind dann Erfahrungswerte, die sind dann einfach da. Und ich habe dann hinterher absichtlich mal die volle Leistung eingestellt, damit man mal sieht, wie tastet man sich denn da eigentlich in 2 oder 3 maximal Schritten ran. Mhm. Ja. Weiß nicht, wie machst du es?
Ich habe noch den Tipp für die Leute, die eine Graukarte besitzen, die kann man nämlich auch benutzen, um diese Blitzleistung zu finden, indem ihr ganz einfach von der Graukarte in dem Blitz, also da, wo dann nachher das Model steht, da haltet ihr die Graukarte hin, macht von dieser Graukarte schön flächenfüllend, bildschirmfüllend ein Foto und dann schaut euch mal das Histogramm an. Jetzt wird dieses Histogramm irgendwo einen Peak haben. Da ist ja nur Grau drauf in dem Moment. Das heißt, es wird an einer Stelle einfach einen Peak haben. Wenn dieser Peak genau in der Mitte steht, dann habt ihr da genau die richtige Belichtung an der Stelle. Das heißt, wenn der Peak ein bisschen links von der Mitte steht, macht er noch ein bisschen den Blitz auf. Wenn es ein bisschen zu weit rechts steht, macht er den Blitz ein bisschen weiter zu. Und irgendwann habt ihr das in der Mitte. Bei Canon-Kameras weiß ich übrigens, da sind dann auf dem Histogramm, kann man mal sehen, so ganz feine senkrechte Linien. Die sind ungefähr eine Blendenstufe voneinander entfernt. Jetzt nehmen sie alle ihre Kamera und gucken nach. Das heißt, ich kann sehen, ich bin 2 Blendenstufen zu weit unten. Das ist zumindest im Mittelbereich einigermaßen okay, so plus minus 2 Blendenstufen. Daran kann man sich orientieren und dann hat man mit einem Testschuss irgendwo das Ding eigentlich schon da, wo es sein muss. Also so stelle ich meine, die Alternative ist ein Blitzbelichtungsmesser.
Ja, das Ganze auch.
Den gibt es dann für, ich sag mal so 300 Euro oder so. Sie sind also wirklich günstig. Genau, Facepalm, mehrmals hier am Tisch. Es ist einfach ein teures Gerät, weil das wird nicht so oft gebraucht. Aber mit einer Graukarte kann man sich da prima behelfen. Wenn man so eine 18% Graukarte hat, dann kann man sich da wirklich gut mit aushelfen, indem man die einfach abfotografiert unter dem Blitz.
Der Witz ist ja, so ein Blitzbelichtungsmesser hat ja durchaus seine Berechtigung. Und ich meine, man muss ja gucken, wo er herkommt. Und wenn du jetzt analoge Fotografie machst, dann kannst du natürlich nicht hingehen, einen Testschuss machen, in die Dunkelkammer gehen, das Ganze entwickeln. Ich brauche ein bisschen mehr Licht. Also das funktioniert ja nicht. Also da musst du schon vorher wissen, was du haben willst. Und dann stellst du am Blitzbelichtungsmesser eben deine Belichtungseinstellung von der Kamera ein, machst einen Testschuss und dann siehst du, reicht, reicht nicht. Oder du siehst, wie viel Licht ankommt und was du an der Kamera einstellen musst, egal welche Richtung du dann nimmst. Das kannst du natürlich auch digital benutzen, nur digital, was Chris gerade erklärt hat, kannst du natürlich auch den Blitzbelichtungsmesser, den Belichtungsmesser, der sowieso in der Kamera ist, eben auch als Blitzbelichtungsmesser benutzen, indem du halt ein Bild opferst. Ja, kostet ja nichts, du kannst es ja löschen.
Airquotes, ne? In Luftanführungszeichen, genau. Opfern.
Es nutzt die Karte ein bisschen ab. Wahnsinn.
Mhm. Und den Finger zum Auslösen.
Ja, und zum Löschen wieder.
Oh Gott. Ja.
Aber das werden wir morgen sicherlich etwas intensiver noch machen, wenn wir dann mal richtig Setup aufbauen, wenn wir dann mal einen Schirm dran machen, dann wirst du merken, wenn wir Schirm nehmen oder Softbox nehmen oder sonst was davor schnallen, dann geht die Blitzleistung schlagartig zurück. Dann müssen wir da kompensieren und wie wir dann eben rausfinden, wie viel wir da kompensieren, das kriegen wir morgen richtig auf den Punkt.
Ja, Stimmt. Und sorry, Bernhard, ich hatte dich auf der Liste. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, sonst hätte ich das ja vorhin irgendwie... Ich weiß auch gar nicht, was... Egal. Ja, ich denke, wir sind durch mit den Fragen. Ist noch irgendwas? Dann lass uns doch noch ganz kurz eine kleine Runde machen. Vorstellung. Jeder sagt kurz, wo er herkommt.
Ja, machen wir mal.
Mach mal. Zack, zack.
Soll ich mal?
Du bist der?
Ich bin der Chris aus Tübingen.
Ich bin der Boris aus Nordheim.
Ich bin die Danja aus Abke.
Der Kai aus Magdeburg.
Matthias aus Müllheim-Kärlich.
Birte aus Göttingen.
Michael aus Gütersloh.
Melanie aus Neuss.
Conny aus Willig.
Bernhard aus Bruchköbel.
Der Robert aus Achim.
Die Monika aus Burgdorf bei Hannover.
Und der Christian aus Burgdorf.
Und zusammen kriegen wir das, so den traditionellen Abschluss kriegen wir hin, oder?
Ja, das kriegen wir hin. Wir wollen heute Abend auch noch lecker was essen gehen. Das heißt,
wir schließen das jetzt hier ab und dann ist gut. Also 5, 4, 3, 2, 1, Happy Shooting!
Schön.
Wie lange haben wir denn aufgenommen?
Ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Der hat auch eine Uhr eingebaut. Der zählt doch nicht so oben.
Wo zählt denn der mit?
Das ist die große Zahl.
Ach, da oben! Ach, die große Zahl! Warte mal, das ist noch eine krumme Zahl. Ich warte noch ein bisschen.
Was?
4, 3, 2, 1, 46 Minuten.
Ah, super. Doch so lang. Ja, da können wir jetzt die ganzen Wege, die du gegangen bist, rausschneiden.
Das kann ich noch raffen, ne?
Ja. Können wir ja mal Spaß haben in zweifacher Geschwindigkeit mal ab und hochladen.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.